Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Staaten, ihre Delegationen, Vertreter in der Rüstungslobby, Sicherheitsexpertinnen versammeln sich in dieser Woche in Ankara zum NATO-Gipfel. In diesem Jahr geht es vor allem darum, möglichst viele Deals mit Rüstungsfirmen aller Art in die Wege zu leiten. Und einer, der besonders davon profitieren will, ist der Gastgeber des NATO-Gipfels, der türkische Präsident Erdogan. Ankara ist im Ausnahmezustand, es wurde mächtig investiert, damit die Stadt sich im besten Lichte zeigt. Und jegliche KritikerInnen wurden gleich im Vorfeld aus dem Weg geräumt oder erstmal mundtot gemacht. In dieser Folge der Fernverbindung richten wir unseren Blick in die Türkei, speziell nach Ankara. Wir wollen nicht so sehr über die Ergebnisse des NATO-Gipfels sprechen, sondern vielmehr darüber, was dieser Gipfel mit der Türkei macht. Mein Name ist Tanja Prikalko aus dem Auslandsressort der Taz und ich schalte heute in die Türkei zu Jürgen Gottschich. Hallo Jürgen.
Hallo.
Jürgen, du lebst ja seit vielen Jahren in der Türkei. Du hast in Ankara im Vorfeld des NATO-Gipfels recherchiert und eine sehr spannende Reportage geschrieben für die Taz. Wenn du eine Sache benennen kannst, was ist dir denn am stärksten aufgefallen?
In Ankara jetzt im Vorfeld ja die massive Polizeipräsenz, die Absperrung, die Einschnürung des Alltags in Ankara, die man schon Tage vorher beobachten konnte und die jetzt zum Gipfel selbst natürlich einen Höhepunkt erreicht hat.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter beschreiben? Ich hatte auch gelesen, es wurden bestimmte Gebäude renoviert oder beziehungsweise dann auch so Banner drüber gehängt. Gibt's da was besonders Auffälliges?
Man erinnert sich doch an die Protokollstrecke, die Honecker früher immer von seinem Wohnort in Wandlitz ins Zentrum gefahren ist. Da waren dann alle Hausfassaden neu gestrichen und so, also ein einziges potemkisches Dorf. Und so ist es in Ankara auch. Also sie haben einen ehemaligen Militärflughafen zu einem VIP-Flughafen umgebaut. Da landen die alle jetzt zum NATO-Gipfel oder sind gelandet. Und diese sogenannte Protokollstrecke ist auch angemalt worden. Also sowohl die Straßen als auch die Hausfassaden. Tage vorher stand vor jedem dritten Haus so ein Hubwagen, mit dem man ein bisschen an der Fassade hoch und runter gefahren werden kann. Und alle waren eifrig am Streichen. Also es war absurd.
Das ist schon sehr, sehr eindrücklich und offensichtlich. Wurde viel Geld locker gemacht, um das auch umzusetzen. Hast du in deiner Arbeit einen solchen Ausnahmezustand schon einmal erlebt?
Naja, also Istanbul hat ja auch viele internationale Konferenzen. Das beschränkt sich dann aber immer auf einen bestimmten Bereich in der Stadt. Und Ankara hat zwar auch 6 Millionen, aber die Innenstadt von Ankara ist doch sehr viel kleiner und überschaubarer als Istanbul. Und deshalb merkt man das in Ankara stärker, wenn da alles eingeschränkt wird. Aber es gab andere Situationen, beispielsweise bei dem sogenannten Gezi-Aufstand 2013, wo sowohl Istanbul als auch Ankara stärker belagert wurden noch und ja auch richtige Auseinandersetzungen stattfanden. Das hat man ja jetzt im Vorfeld gleich alles unterbunden. Also niemand kann den Mund aufmachen, demonstrieren darf man auch nicht. In Ankara haben es ein paar Leute am Montag versucht, aber mehr als 40, 50 sind nicht zusammengekommen und die wurden auch gleich eingesammelt.
Auf die Demonstrationen, die ja dann in anderen Städten doch teilweise in stattfanden, will ich gleich nochmal drauf eingehen. Vielleicht nochmal zu deiner Arbeit. Durch diesen Ausnahmezustand, hohe Polizeipräsenz, wie ging es dir da als Journalist vor Ort? Hast du da Einschränkungen gespürt oder hattest du dann trotzdem überall Zugang?
Also wir waren zweimal im Parlament, um Leute zu treffen da. Das war sehr umständlich reinzukommen, aber gehörte mehr oder weniger zum üblichen Prozedere und hat dann auch jeweils reibungslos geklappt. Ansonsten dieser ganze Bereich, in dem die Tagung jetzt stattfindet, also dieser wahnsinnige Präsidentenpalast, der war natürlich schon eine Woche vorher so abgesperrt, dass man da nur noch von so einer Autobahn aus ein bisschen drauf gucken konnte, ansonsten kein Durchkommen. Aber das haben wir auch nicht ernsthaft versucht, weil es war klar, dass das unmöglich sein würde.
Also vieles verunmöglicht und eine wahnsinnige Inszenierung, weil die Welt schaut ja tatsächlich in diesen Tagen nach Ankara, weil dort Entscheidungen getroffen werden, wegweisende Entscheidungen und natürlich auch Donald Trump vor Ort sein wird. Welche Rolle spielt Erdogan in diesem ganzen Zusammenhang? Was bedeutet diese Inszenierung für ihn?
Naja, Erdogan hat Jahre darauf hingearbeitet, so eine Gipfelshow veranstalten zu können. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg für ihn jetzt und kommt ja auch zu einem Zeitpunkt, der ihm außenpolitisch unglaublich gut in den Kram passt, weil alle glauben, auf ihn angewiesen zu sein. Das spielt er voll aus. Er ist ja ein cleverer Taktiker, muss man ihm ja lassen. Und alle tanzen auch ein Stück weit nach seiner Pfeife. Also angefangen von der EU. Außenkommissarin über die einzelnen Regierungschefs haben alle schon vorher bei ihm Klinken geputzt oder Telefonhörer geputzt, inklusive Gespräche mit Donald Trump. Und Trump hat da dann auch noch lauthals verkündet, er kommt überhaupt nur deshalb, um Erdogan seine Anerkennung zu zollen, sonst wäre er gar nicht gekommen. Also mehr Prestige-Image für Erdogan geht ja gar nicht.
Wir zeichnen heute am Mittwoch auf. Das ist so der wichtigste Gipfeltag. Am Abend soll das Ganze zu Ende gehen, offiziell. Trump hast du gerade schon erwähnt. Alle haben ja versucht, dass Trump, der US-Präsident, mit möglichst guter Laune anreist. Ja. Jetzt hast du schon ein bisschen skizziert das Verhältnis zwischen Trump und Erdogan. Wenn du das mit so ein paar Schlagworten noch nachskizzieren kannst. Die verstehen sich gut, bestens, sind Politiker im Geiste, die dieselben Herausforderungen haben oder dieselben Ansichten haben? Wie würdest du die beschreiben, das Verhältnis zwischen den beiden?
Nach anfänglichen Störungen ist es jetzt zu sowas wie einer Männerfreundschaft unter Autokraten geworden. Und Trump, er tut jedenfalls immer so, ist sehr angetan von Erdogan und ist ihm auch in wesentlichen Punkten schon entgegengekommen. Also beispielsweise lief seit Jahren eine Ermittlung gegen die staatliche Hauptbank wegen Sanktionsvergehen gegenüber Iran-Sanktionen. Und das ist jetzt vor 2 Monaten offiziell eingestellt worden, war eine der Belastungen im Verhältnis zu den USA. Und dann die Geschichte, über die er jetzt immer wieder geschrieben worden ist. Erdogan hat ja nach diesem so-called Putsch 2016, die russischen Abwehrraketen, diese SS-40, ne, angeschafft, was eigentlich ein Misstrauensvotum gegen den Westen war. Weil in der Türkei viele den Verdacht hatten, dass diese Gülen-Organisation, deren Chef ja in den USA sitzt oder saß, er ist jetzt mittlerweile gestorben, dass da US-Geheimdienste ihre Finger mit drin hatten. Und das war auch ein Grund für die Annäherung Erdogans an Putin und an Moskau. Und das war in der ersten Amtszeit von Trump. Und Trump hat ja dann verfügt, dass aufgrund dieses Waffensystems, dieses russischen, die Türkei aus der F-35-Produktion ausgeschlossen wird und auch keine kaufen kann. Und das scheint sich ja jetzt auch wieder zu ändern. Die haben zwar dieses SS-40-System immer noch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals ausgepackt worden ist, also in Gang gesetzt. Aber anyway, Trump ist ja jetzt offenbar der Meinung, Erdogan ist so ein guter Kumpel, der wird schon mit den F-35 gut umgehen. Also ob das jetzt durch den Kongress kommt, ist noch eine andere Frage. Aber was er auf jeden Fall versprochen hat, ist, die Türkei hat ja ein eigenes Jagdflugzeug entwickelt, Kaan heißt es. Dem fehlen bloß die Motoren. Die sollen von Boeing kommen. Und das ist bisher verzögert worden. Und die will Trump jetzt auf jeden Fall liefern. Dafür braucht er auch den Kongress.
Okay, also da wird noch leider einiges zu erwarten sein. Und wir werden das natürlich hier auch weiter beobachten mit Texten von dir und von anderen.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der TAZ Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/ Auslandsrecherche.
Ich will jetzt aber nochmal auf die Menschen eingehen. Das eine ist jetzt die politische Ebene und die Player, die Großplayer, die sich treffen und Deals ausmachen. Aber es gibt und gab ja ein Demonstrationsverbot in Ankara. In anderen Städten wurde ja durchaus gegen den NATO-Gipfel demonstriert, unter anderem ja auch in Istanbul. Warum? Was sind die Hauptthemen dieser Menschen?
Also einmal gibt's in der türkischen Linken eine uralte Auseinandersetzung um die Beteiligung an der NATO der Türkei, weil das war ja von Anfang an, also um NATO-Mitglied werden zu können, musste die Türkei sich am Koreakrieg beteiligen. Das fanden in der Türkei die meisten nicht besonders toll. Gemacht wurde das deshalb, weil die damalige türkische Regierung die Meerengen, also die Dardanellen und den Bosporus durch Stalin bedroht sah. Das war der Grund für den Eintritt der Türkei in die NATO sehr früh schon. Und die türkische Linke hat es immer abgelehnt. Heute spielen aber andere Sachen eine wichtigere Rolle. Also der NATO, der ganze NATO-Aufwand wird zum Anlass genommen, auch gegen Erdogan an sich zu protestieren. Eigentlich interessiert sich die überwiegende Mehrheit in der Türkei überhaupt nicht um diese NATO-Geschichten, sondern die kämpfen gegen eine Wahnsinnsinflation, gegen ständige Preiserhöhungen, dafür, dass sie Essen kaufen können. Also es ist teilweise wirklich dramatisch, die wirtschaftliche Situation hier. Und das beschäftigt die Leute natürlich viel, viel mehr.
Also quasi die internationale Öffentlichkeit zu nutzen für andere Themen, die im Landesinneren wichtig sind.
So ist es, so ist es. Um auch zu zeigen, dass Erdogan nicht so fest im Sattel sitzt, wie er nach außen hin offenbar glaubhaft machen kann. Die Europäer und Trump sowieso auch denken ja, der sitzt fest im Sattel. Das ist ganz und gar nicht so. Also der Grund, warum die Opposition dermaßen unter Druck gesetzt wird und die führenden Köpfe verhaftet werden, ist ja, dass Erdogan um seine Macht fürchtet, nicht weil er sich so fest im Sattel wähnt.
Es war ja im Vorfeld der Akkreditierungsphase für den NATO-Gipfel ja auch so, dass regierungskritische JournalistInnen von Oppositionsmedien zunächst erstmal gar keinen Zugang bekommen haben. Ich vermute, dass das auch im Zusammenhang gesehen wird. Es wird kolportiert, dass der NATO-Generalsekretär Mark Rutte dann selbst anrufen musste und das regeln musste, dass die kommen dürfen.
Das ist ja nur in zwei Fällen wieder aufgehoben worden. Tatsächlich lief es so, dass Erdogan eine Liste türkischer Medien nach Brüssel geschickt hat, die nicht akkreditiert werden sollen. Und das ist auch zu 90% passiert und ist auch immer noch so.
Trotzdem ist es ja so, also es wurde in verschiedenen Runden, in Hintergründen immer wieder auch gesagt, dass man das ansprechen will. Gefruchtet hat es aber offensichtlich dann nicht wirklich.
Also die erste Stellungnahme aus Brüssel, die ich gelesen habe, war auch, dass gesagt wurde, das entspricht den Gepflogenheiten, dass man den Stellungnahmen der Gastgeberländer da folgt.
Das ist zum einen dann zu verstehen, zum anderen, wenn man auch Glaubwürdigkeit für so ein Bündnis schaffen will und demokratische Werte hochhält, dann muss man dem auch folgen und dann dementsprechend auch was tun.
Rutte hat ja dann in seiner Pressekonferenz gesagt, ja, Demonstrationsfreiheit ist natürlich ein Kernanliegen von uns, aber mehr war dann auch nicht.
Genau, leider. Frage zum Schluss. Heute Abend geht der Gipfel zu Ende. Es wird sicherlich Nachwehen geben, international auch wie vor Ort. Was ist denn deine Prognose oder eine Vermutung, was jetzt passieren könnte, wenn die Weltöffentlichkeit nicht mehr genau hinschaut?
Ja, hier gibt's eine ganz starke Befürchtung, dass Erdogan unmittelbar nach dem Gipfel nochmal zuschlagen wird, was die größte Oppositionspartei, die CHP, angeht. Der Vorsitzende ist ja per Gerichtsbeschluss abgesetzt worden, Özgür Özel, und wehrt sich dagegen sehr erfolgreich bislang. Und die AKP, also die Partei von Erdogan, die die Mehrheit im Parlament hat, wird jetzt seine Immunität aufheben. Das kann sie mit eigener Mehrheit. Und dann kann die Staatsanwaltschaft Özgür Özel verhaften lassen und alle befürchten, dass das jetzt in den nächsten Tagen nach dem Gipfel passiert. Also während die Welt Erdogan noch als guten Gastgeber in Erinnerung hat, wird er die Situation nutzen, im Sommer nochmal richtig zuzuschlagen. Das ist die Befürchtung.
Okay, in dem Fall würde ich sagen, ich hoffe, dass du nicht recht hast. Wir werden das aber natürlich weiter beobachten. Danke dir, Jürgen, dass du dabei warst bei der Fernverbindung. Das war die Folge zum Ausnahmezustand in Ankara. Alle Texte von dir, Jürgen, und natürlich zu unserer gesamten NATO-Berichterstattung gibt es auf allen Taz-Kanälen zu lesen. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die Produktion an Daniel Fromm und an das Team der Fernverbindung für die redaktionelle Betreuung. Wenn es Lob, Kritik, Tadel aller Art gibt zu unseren Folgen, dann könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben, und zwar an fernverbindung@taz.de, und teilt uns gerne oder liked uns überall dort, wo es unseren Podcast gibt. An dieser Stelle wie immer der Hinweis: guten Journalismus gibt es nicht für umsonst, also nutzt gerne unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Das Ganze ist zu finden auf taz.de, damit auch dieser Podcast sowie alle unsere Recherchen und Beiträge weiter finanziert werden können. Zum Schluss noch ein Hörtipp, und zwar die KollegInnen vom Bundestag machen auch in dieser Woche wieder eine neue Folge, und dort wird sich dann alles um die Reformvorschläge von Schwarz-Rot in Deutschland kümmern. Das war die Fernverbindung. Kommt gut durch die Woche und bis bald.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.